Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Podcast-Interview. Habt ihr schon mal von Hypnobirthing gehört? Vor einigen Jahren, als für mich das Thema Kinderkriegen noch ziemlich fern war, hat mir eine Bekannte davon erzählt, dass sie nach einer ziemlich schweren Geburt ihres ersten Kindes ihr zweites Kind mit Hilfe von genau dieser Hypnobirthing-Methode zur Welt gebracht hat und ja, dass diese Geburt ganz anders war. Ruhig und unverkrampft und ja, sogar wirklich schmerzarm. Damals konnte ich damit jetzt nicht wirklich viel anfangen, aber es blieb mir im Hinterkopf. Und als dann vor ein paar Monaten eine Freundin bei der Geburt ihres zweiten Kindes eine ähnliche Erfahrung machte, da wurde ich dann wirklich hellhörig und habe mich auf die Suche gemacht nach einer Hypnobirthing-Kursleiterin. Und ich fand die ganz wunderbare Solveig Wiedenhofer, die auch Ärztin ist und für mich der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema war. Aber hört selbst. Ich freue mich total, dass die liebe Solveig heute bei mir ist und für ein super spannendes Thema hier zur Verfügung steht, und zwar zum Thema Hypnobirthing. Und ja, erzähl vielleicht mal am Anfang einfach, wer du bist und was bitte Hypnobirthing heißt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Vicky. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen kann zum Hypnobirthing. Und zwar, was mache ich so? Also ich mache hauptsächlich Hypnotherapie und Hypnobirthing. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, Probleme zu lösen, wie Schlafstörungen oder ähnliches, und begleite Paare dabei, sich auf eine schöne, sanfte, selbstbestimmte Geburt vorzubereiten. Und da drin steckt auch eigentlich schon, was Hypnobirthing ist. Also es ist eine Geburtsvorbereitungsmethode, die praktisch mehrere Aspekte vereint. Also es sind zum einen Atemtechniken, ganz andere übrigens, als man so in den klassischen Geburtsvorbereitungskursen kennenlernt. Kommt immer ein bisschen drauf an, wen man da sitzen hat als Hebamme, ob man vielleicht auch ähnliche Techniken kennenlernt. Aber das klassische Hecheln zum Beispiel taucht da gar nicht auf. Genau, dann sind es Entspannungs- und Selbsthypnose-Techniken, Vertiefungs- und Visualisierungstechniken. Das heißt, man bekommt einen Strauß sozusagen an Möglichkeiten, den die Eltern sich dann selber für sich zusammenstellen können, welche Techniken sie für sich am besten nutzen möchten. Das heißt, es ist nicht genau vorgegeben, wie die Eltern das dann machen sollen für sich, sondern sie wählen sich selber aus, welche Methoden funktionieren für uns am besten, und üben das dann auch zu Hause, was sie in den Kursen lernen, sodass sie das dann unter der Geburt für sich als Team sozusagen anwenden können. Genau, und das Ziel ist eigentlich, dass wir versuchen, diese ganzen Glaubenssätze, die wir haben, wie zum Beispiel Geburt ist gefährlich, Geburt ist schmerzhaft, unbedingt, anzugucken, wo kommen die eigentlich her.
Das machst du auch im Kurs,
ja,
das ist Teil
genau,
des Kurses.
Mhm. Genau, also es geht auch um die Geschichte der Geburt, um die Geschichte der Geburtshilfe auch, und wie das überhaupt kommt, dass wir diese Assoziation so stark haben, diesen Mythos Geburt und Schmerz und Gefahr. Weil das hat eine lange Tradition natürlich, ne? Und es wird ja auch immer wieder bestärkt in den Medien und so weiter. Und wo das eigentlich herkommt, das klären wir zum Beispiel im Kurs, und wie wir diese Glaubenssätze auflösen können. Weil die wirken natürlich, ne? Die versetzen uns in Zustände, die nicht hilfreich sind für die Geburt.
Spannend.
Und einfach kontraproduktiv sind und am Ende das produzieren, wovor wir eigentlich Angst haben. Nämlich Schmerzen zum Beispiel und Komplikationen auch dann am Ende. Und wie das alles zusammenhängt mit dem Hormonhaushalt, mit den ganzen anatomischen Gegebenheiten, den physiologischen Abläufen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Kurs. Das heißt, man lernt nicht nur Hypnosetechniken, Entspannungstechniken, Atemvisualisierung, sondern auch, warum das überhaupt wirkt.
Aber Selbsthypnose, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Kann man sich selbst hypnotisieren?
Ja.
Und ich glaube, auch das ist so das Thema, was viele so ein bisschen abschreckt, so Hypnose, das ist ja irgendwie, dann bin ich nicht mehr bei Sinnen
ja,
so richtig.
Ja, genau, genau. Das ist so eine ganz typische Angst, die mir sowohl in der Therapie als auch im Hypnobirthing begegnet. Das kommt vor allem durch die Darstellung der Hypnose in den Medien tatsächlich.
Ja, die
Medien. Also, ja, wirklich. Entschuldigung.
Nee, ist ja so.
Genau, da wird es immer gezeigt mit Kontrollverlust oder man macht irgendwas Komisches, man gackert wie ein Huhn oder tanzt komisch rum oder sowas und weiß am Ende noch nicht mal mehr was davon.
Genau.
Das ist nicht so. Es gibt tatsächlich Dinge, die da teilweise gezeigt werden, die teilweise möglich sind, aber das Unbewusste des Mitspielers sozusagen, ja, des Probanden, entscheidet sich da mitzumachen. Also es muss praktisch ein Motiv haben, sich zum Affen zu machen, um es mal ganz platt zu sagen. Und es gibt auch Suggestionstests, die das vorher feststellen, ob jemand dafür empfänglich ist. Das heißt, es hat gar nichts mit Therapie oder Hypnobirthing zu tun, sondern jede Hypnose ist Selbsthypnose. Und das heißt, ich kann dir nur zeigen, wie du das machst, dass du in Hypnose gehst, kann dich dazu einladen sozusagen, aber diesen Zustand herzustellen, das macht dein Gehirn selber. Das entscheidest du. Also du entscheidest es bewusst und unbewusst. Und wenn beide einverstanden sind, dann funktioniert das. Das heißt, du regulierst auch selber deine Tiefe der Entspannung und die Trance-Tiefe. Ich kann das nicht von außen steuern, das geht nicht. Na, also vielleicht wird es irgendwann erfunden, irgendeine Sonde im Gehirn oder so. Aber solange wir die nicht haben, geht das nicht und das ist auch gut so.
Also quasi du gibst so ein bisschen das Handwerk, die Toolbox, ne, wie man sich in diesen Zustand reinbringen kann.
Genau.
Aber ist das vergleichbar mit so einen meditativen Zustand?
Ja, schon. Also man kann sagen, Hypnose ist gerichtete Aufmerksamkeit, also fokussierte Aufmerksamkeit, die nach innen gerichtet ist. Und das ist ja ähnlich wie bei der Meditation. Ja. Man hat tatsächlich auch ähnliche Wellen im EEG, wenn man jetzt einen meditierenden und einen in Hypnose sitzenden Menschen ableiten würde. Sind tatsächlich ähnliche Wellen, auch ganz ähnlich denen, die so kurz vorm Einschlafen auftauchen.
Ah.
Genau, es kann sich ein bisschen ähnlich anfühlen.
Kann man sich ja so vorstellen.
Genau,
ja.
Und wenn man noch nicht so richtig träumt, aber es kommen so Bilder und dann wacht man vielleicht nochmal auf und denkt, huch, was war das jetzt? Habe ich schon geschlafen?
Ja, doch.
So kann sich das anfühlen.
Aber stopp mal, diesen Zustand kann man doch nicht während der Geburt erreichen. Das kann doch...
Kann man.
Wahnsinn.
Und das Tolle dabei...
Aber Moment mal, aber nicht im Endstadion, oder schon?
Ja, auch. Und das Tolle dabei ist, dass wir das eigentlich als Frauen völlig instinktiv tun. Nur, wir haben das verlernt, beziehungsweise wir haben... verlernt haben wir es eigentlich nicht, aber es gibt so viele negative Umstände und Einflüsse und Glaubenssätze, die uns davon abhalten, das zu tun.
Also du hast gerade schon Glaubenssätze gesagt, die fand ich ganz gut, da habe ich mich sofort wiedergefunden, von wegen, muss schmerzhaft sein und muss gefährlich sein oder ist gefährlich. Beides habe ich leider erlebt, also es war gefährlich in gewisser Weise. Meine Kleine hatte ja nach der Geburt auch irgendwie schlechte Werte und ich hatte sehr starke Schmerzen und jetzt sich davon zu lösen,
wie ist das? Über das Verständnis, warum das so ist. Und darum geht es eigentlich fast...
Oder warum das nicht so ist, meinst du?
Warum das tatsächlich Realität ist. Ne? Weil wir sagen natürlich nicht, also Schmerzen sind Quatsch bei der Geburt. Das kann ja gar nicht sein. Also so nicht, sondern es geht die ganze erste Kurseinheit auch viel darum, warum passiert das denn? Dass fast alle Geburten heutzutage so schmerzhaft sind. Und wenn man das im Nachhinein versteht, warum war meine erste Geburt zum Beispiel oder meine erste und zweite Geburt so schmerzhaft, so furchtbar, warum hat sich das so angefühlt, dann ist das zu lösen, wenn man das versteht.
Toll, glaube ich, da ist der einzige Weg, ne, dass man irgendwie auch das Verständnis dafür bekommt und dadurch auch die Seele entspannen kann oder der Körper dann vertrauen kann, dass es anders sein kann. Ja.
Genau, und diese Entspannung, das ist eben was wir eigentlich von Natur aus können und es ist so tatsächlich so, dass im Geburtsverlauf Frauen eigentlich instinktiv immer mehr sich in sich zurückziehen, um mit ihrem Kind in Verbindung zu gehen und zu spüren, wo ist der Prozess gerade, wie kann ich den Körper unterstützen und auch die Außenwelt so ein bisschen ausblenden. Ja, viele Tiere oder auch Frauen in Naturvölkern zum Beispiel ziehen sich zurück zur Geburt.
So oft sind allein, auch, schon mit Unterstützung.
Ja, oft sind auch weise Frauen zum Beispiel, bei Naturvölkern eher dann auch ältere weise Frauen, die selbst Kinder haben dabei. Bei Tieren gibt es beides. Also bei Delfinen zum Beispiel sind auch oft andere weibliche Tiere dann dabei. Gibt aber auch Tiere, die sich komplett alleine zurückziehen. um also, sich in die Trance zu versetzen. Ganz natürlich, denn die können das eigentlich von ganz alleine.
Und warum haben wir das verlernt? Warum müssen wir alles bestmöglich mit Ärzten und Krankenhaus und allem?
Ja, das, leider ist das so. Wir haben es, das meine ich eben mit eigentlich nicht verlernt, dass die innere Fähigkeit, die geht nicht einfach weg.
Ja.
Wir sind nur so ein bisschen abgeschnitten davon. Ein bisschen ist gut, eigentlich sehr. Dieses Körperwissen, was wir haben, ne, und überhaupt erstmal zu spüren, was passiert da in meinem Körper und was tut dem jetzt gut, was nicht, das fängt ja schon dabei an, dass wir das erstmal wieder lernen müssen, indem wir alle zum Yoga gehen oder Achtsamkeit lernen und so weiter. Ne? Das zeigt ja schon, dass das etwas ist, was wir ja nicht mehr ganz selbstverständlich nutzen, sondern erst wieder erlernen müssen. Ja. Dadurch, dass wir so von äußeren Reizen überflutet werden und auch in den meisten Jobs darauf angewiesen sind, dass wir im Außen sind, dass wir funktionieren. Und dieser Aspekt der Selbstfürsorge und Aufmerksamkeit für sich, der ist ziemlich verloren gegangen. Auch das Vertrauen, dass der Körper das kann. Und das hat auch wieder mit der Geburtsgeschichte zu tun, also der Geschichte der Geburtshilfe, dass es in die Kliniken irgendwann verlegt wurde aus bestimmten Gründen. Da gab es dann wieder neue Gefahren, wie Narkose und Schmutz und so, als man noch nichts von der Existenz von Bakterien wusste zum Beispiel, waren die Letalitätsraten, also die Mütter, die dann auch gestorben sind nach der Geburt, viel höher als bei den Hausgeburten. Das heißt, in dem Moment, wo es normal ist, dass ich zur Geburt in eine Klinik gehe, ist ja schon irgendwie vorprogrammiert, dass ich die Geburt abgebe. Dass ich nicht mein Kind gebäre, sondern dass ich entbunden werde von jemandem.
Wahnsinn, was Sprache im Ausdruck.
Ja, total. Ja. Und das ist auch was, wo wir in der Hypnose ganz arg drauf Wert legen, dass wir gucken, was löst denn diese Sprache überhaupt aus bei uns? Also einzelne Worte können schon ganz viel auslösen, wie Wehe zum Beispiel.
Ne? Sag mal,
Wehe. Ne? Oh, das ist total das schlimm, dass das so heißt. Darüber
nachdenken. Ja. Wehe, es kommt eine Wehe.
Ja, oh weh, oh weh.
Genau. Oh nein, ja.
Und deswegen nennt man das beim Hypnobirthing zum Beispiel auch Welle.
Ah.
Ne? Allein, weil das schon eine Wirkung hat und weil es so sehr damit verbunden ist.
Toll.
Genau.
Super spannend. Und was ich auch noch so toll finde, dass du hast ja einen wissenschaftlichen Background, also du bist ja Ärztin.
Mm.
Und dass du als Ärztin, wo die meisten Ärzte wahrscheinlich sagen, genau das, was wir ja gerade besprochen haben, die Geburt muss irgendwie ärztlich überwacht werden, es muss jede Komplikation muss gelöst werden, was ja auch grundsätzlich irgendwie, merke ich total in mir ist. Ne, auch.
Ja.
Wie hast du diesen Sprung geschafft von diesem Weg hin zum Intuitiven, hin zu dem Natürlichen?
Ja, wo fange ich da an? Also ich habe Medizin studiert und habe mich da aber eigentlich nie so richtig wohlgefühlt, weil es eben in der heutigen Schulmedizin so ist, dass der ganze Aspekt der Psyche, der Seele, wie auch immer man das nennen möchte, ziemlich außen vor gelassen wird. Und dann war es sogar so, dass in Psychosomatik-Vorlesungen Leute sich irgendwie lustig gemacht haben oder irgendwie null verstanden haben, was das bedeutet. Ja, dabei weiß man heutzutage, dass mindestens 60% der Patienten in ganz normalen Hausarztpraxen mindestens eine psychosomatische Mitbedingung ihrer Beschwerden haben. Ja? Also eine irre Zahl, mindestens 60%. Und trotzdem wird es so ausgeklammert. Es wird zum Glück langsam, sehr, sehr langsam mehr, dass Leute sich mehr darum kümmern, wie in psychosomatische Grundversorgung oder überhaupt, dass es den Facharzt für Psychosomatik gibt, ist auch noch nicht so lang. Ich glaube 80er oder so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, also ich habe da irgendwie ganz früh gemerkt, dass das für mich nicht alles sein kann. Mhm. Also ich bin froh, dass es Chirurgen gibt, ja, keine Frage, die sich mit dem anderen Aspekt nur bedingt beschäftigen müssen und sollen. Oder müssen und wollen. Und dann habe ich 2008 mehr per Zufall, also neben dem Studium, die Hypnoseausbildung gefunden in Mainz, wo ich studiert habe. Und ab dem ersten Tag, wo ich da war, dachte ich, wow, okay, hier eröffnen sich gerade total neue Möglichkeitsräume irgendwie.
Also das war nicht Hypnobirthing, das war was?
Das war erstmal Hypnose und Hypnotherapie war das als erstes. Parallel war das, ohne dass ich das damals irgendwie in Verbindung gebracht habe, dass ich eigentlich immer so auf die Hebammenschule geschielt habe, wo wir oft vorbeigelaufen sind zu bestimmten Vorlesungen. Und habe mich damals einfach nicht getraut, den Studienplatz dafür aufzugeben. Mhm. Habe da aber immer so eine Affinität gehabt. Mhm. Und habe die Hypnose da erstmal gar nicht mit in Verbindung gebracht, sondern fand es einfach super spannend, was im Menschen so alles abgeht im Unbewussten und was für ein Riesenpotenzial da drin steckt, wenn man sich mit der Weisheit des Unbewussten verbindet. Und nur um so einen Eindruck davon zu geben, das Bewusstsein arbeitet so mit 50 bis 70 Bit pro Sekunde, wenn wir aktiv sind, also rechnen zum Beispiel.
Warte, stopp, oder Bit so. Pro Sekunde brauche ich jetzt mal irgendwie eine Hilfe.
Das ist die Informationseinheit pro Sekunde sozusagen, die du auch in der Informatik benutzt.
Stimmt, genau. Und das rechnet man auch fürs Gehirn?
Ja. Frag mich nicht, wie die das rausgefunden haben. Genau, das sind 50 bis 70 Bit pro Sekunde, wenn wir aktiv sind. Und das Unbewusste arbeitet mit ungefähr 17 Millionen Bit pro Sekunde.
What?
Wahrscheinlich sogar mehr. Also als ich angefangen habe, habe ich noch gelernt, 11 Millionen, inzwischen wurden es dann 17 Millionen, wahrscheinlich steigt es noch irgendwie.
Also das heißt einfach, das Unterbewusstsein ist sehr viel...
Das hat mehr Informationsspeicher sozusagen.
Speicher.
Mhm. Und Arbeitskapazität.
Ja, das hört sich an wie Arbeitsspeicher.
Ja,
ne?
Genau, ja, okay. Genau. Also Speicher und Kapazität von der...
Also es nimmt viel mehr auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel aktiv denke, ich rede gerade mit dir und höre dir zu, dann macht mein Unterbewusstsein, checkt alles andere ab.
Genau, und sorgt auch dafür, dass du überhaupt sprechen kannst, ohne darüber nachzudenken. Also alles, was du motorisch zum Beispiel lernst, wie Fahrradfahren oder so, da musst du erstmal drüber nachdenken. Du bist bewusst dabei. Oder auch Autofahren. Irgendwann rutscht das dann in die sogenannten Basalganglien, die sind auch im Unterbewusstsein. Und da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Also alles, was nicht im Neokortex in der Hirnrinde ist, ist Unbewusstes, wenn man es mal so vereinfacht sagen will. Und das speichert nicht alles, es filtert auch raus, was ist jetzt hier gerade nicht so wichtig an Informationen, aber speichert eben auch Informationen, die uns nicht mehr oder nicht bewusst sind. Und da kann man rankommen, eben auch an alte Glaubenssätze, an Traumen zum Beispiel, die man manchmal auch lösen muss, damit eine sanfte Geburt möglich wird. Und manchmal liegen da tiefere Dinge drunter.
Okay, und durch diese Hypnotherapie kann man an diese unterbewussten
Regionen
vorgehen.
Genau, richtig. Wow. Also eigentlich ist Hypnose nichts anderes, als dass du diese Art der Kommunikation nutzt, also die Kommunikationskunst, Hypnose sozusagen, um mit deinem Unbewussten zu kommunizieren.
Toll. Aber das ist dann klassisch so, wie man es aus den Medien war, auch wieder kennt, dass man auf einer Liege liegt und hypnotisiert wird.
Auch nicht. Auch nicht. Man kann sich schon hinlegen, wenn man das möchte. Wir haben in der Ausbildung alles im Sitzen gemacht und ich finde das auch gut, weil du einen stabilen Kontakt mit deinen Füßen auf dem Boden hast zum Beispiel. Und das ist immer ganz gut, dass man sich so verankert und dann kann man mal abtauchen sozusagen. Genau, und das fand ich immer super spannend, was ich da alles gelernt habe, wo zum Beispiel Symptome herkommen können, ja, wie Angst, wie Schlafstörungen, Depressionen, Essstörungen und so weiter. Ja, und dann ging es in die erste Formulatur, das sind ja diese Praxisphasen, die man im Studium macht. Und da mich, wie gesagt, so die Geburtshilfe schon immer so fasziniert hat, bin ich dann in die Gynäkologie und Geburtshilfe gegangen. Und durfte da aber leider nicht sehr viel in der Geburtshilfe mit dabei sein. Habe trotzdem mal einen guten Einblick bekommen. Ja, und der Rest hat dann halt auf der Station in der Gynäkologie stattgefunden und habe da aber leider gemerkt, dass das ganz anders abläuft, als ich mir das vorgestellt habe. Dass man dann nicht so für die Frauen da sein kann, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ja, deswegen habe ich mir das erstmal wieder aus dem Kopf geschlagen und... bin dann erst Jahre später über ein Hypnoseseminar, wo es um Schmerzkontrolle auch bei OPs zum Beispiel ging, aber eben auch bei der Geburt, bin ich wieder auf den Gedanken gekommen, dass ich da doch mal was in die Richtung gerne machen würde. Und ja, dann habe ich da sofort angebissen, als ich dann da von der Geburtsvorbereitung mit Hypnose dann gehört habe. Und ja, dann stand das für mich sofort fest, dass ich das machen möchte und habe dann die Ausbildung gemacht bei der Hypnobirthing-Gesellschaft Europa und bin da sehr froh drüber, weil das wirklich so das vereint, was ich schon immer irgendwie gedacht oder gespürt habe, was ich gerne vermitteln möchte. Ne? Diese Verbindung von Körper und Psyche und was man da alles Unglaubliches mit erreichen kann, ja? wenn man das einfach nutzt, dieses innere Wissen. Genau, zu nutzen und weiterzugeben.
Total toll. Aber warum ist das so unbekannt?
Also zum einen ist es noch nicht so alt. Es schwappt so langsam aus den USA hier rüber. Es werden auch immer mehr Kursleiter.
Kommt das aus den USA?
Ja.
Also haben die das da ins, erfunden, ins Leben gerufen?
Ja, genau. Also die, es gibt natürlich auch verwandte Methoden, aber das Hypnobirthing selber hat eine Frau namens Mary F. Mongan begründet. Die ist selber Mutter und hat eben durch ihre eigenen Geburtserlebnisse erlebt, wie unglaublich schlimm das sein kann, wenn äußere Umstände dich als Frau behindern, deine sanfte, leichte Geburt zu erleben, wie du es eigentlich könntest. In den USA, damals, als sie das erlebt hat, 50er, 60er in den USA, war das noch, noch mal eine ganze Ecke schlimmer als heutzutage.
Warum?
Und zwar war das so, dass jede Frau anästhesiert wurde, also auch das Bewusstsein
also
weg war.
Oh.
Nee, komplett.
Also quasi,
ich weiß es gar nicht genau, womit die es gemacht haben,
also,
aber Vollnarkose.
Die Idee, Vollnarkose.
Genau. Und dann immer das Kind mit der Zange geholt wurde. Das heißt, es wurde davon ausgegangen,
schon, also schon natürlich?
Ja,
wie
genau.
Wie geht das denn?
Also, wenn sie in einer bestimmten Phase war, die Frau, für diese letzte Geburtsphase, wurde sie narkotisiert und wurde das Kind mit der Zange geholt. Genau. Und die Mary Mongan hat eben, bevor sie ihr erstes Kind bekommen hat, gesagt, nee, das kann nicht sein, dass diese ganzen furchtbaren Geburtsgeschichten, die ich hier höre, dass das irgendwie das Ergebnis der Liebe sein soll. Das will ich irgendwie nicht akzeptieren. Und hat dann hat per Zufall von einem Fall gehört, von einem Krankenhaus in ihrer Nähe, wo eine Frau natürlich entbunden hat, ohne Hilfe von außen, was eine totale Sensation, totaler Neufall war sozusagen, und hat dann geguckt, wie hat die das denn gemacht? Die hat sich mit einem bestimmten Buch vorbereitet, von dem Grantley Dick Reed, ein ganz wichtiger Arzt in diesem Zusammenhang, der untersucht hat, warum haben manche Frauen Schmerzen und andere nicht bei der Geburt, weil der eben beides beobachtet hat in seiner Tätigkeit. Unter anderem hat der, das ist meine Lieblingsgeschichte,
ja, das hört sich auch gut an.
Da hat der 1913, als er noch gar nicht so lange Frauenarzt war, wurde er zu einer Geburt gerufen in einem ganz armen Viertel in der Nähe von London. Hatte bisher nur Klinikgeburten gesehen, so wie man sich das vorstellt, eben mit Narkose und mit Geschrei und so weiter. Und dann hat diese Frau das Chloroform verweigert.
Und das ist dieses Narkosemittel gewesen.
Genau. Ne? Also da in London, ich weiß nicht, wie das in den 50ern in den USA war. Genau, und er hat ihr eben das Chloroform, wollte er ihr geben, wie er das normalerweise immer tut, und gegen die Schmerzen, und sie wollte das nicht. Und dann hat er sie in Ruhe gebären lassen und hat dann im Nachhinein gefragt, warum wollten sie denn das Schmerzmittel nicht haben? Und dann hat sie gesagt, ja, es hat gar nicht wehgetan. Das sollte es doch auch nicht, Herr Doktor, oder? Und das war für ihn so ein Schlüsselerlebnis, dass so noch ein, zwei, drei andere Geburten, die er ähnlich gesehen hat und sich gefragt hat, das kann doch
geht
nicht sein. Was ist das, was die einen Frau
ja,
so unter Schmerzen
verstehe.
Gebären lässt in den Klinikbetten und die anderen so leicht? Und möglich war das den Frauen deshalb, weil sie keine Angst hatten. Das ist das, was Dick Reed dann rausgefunden hat, beziehungsweise seine Theorie war, dieses Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom. Ne? Und wie das physiologisch zusammenhängt, das ist zum Beispiel auch dein Thema im Kurs. Wieso führt Angst denn zu Schmerz? Ne? Wie passiert das auf physiologischer Ebene? Passiert tatsächlich im Körper etwas? Ne? Es ist wirklich realer Schmerz dann, der aus der Angst resultiert, über verschiedene Zwischenschritte im Körper. Und genau, dieses Buch hat die Mary Mongan dann gefunden und hat sich auch damit vorbereitet. Und hat dann die erste Phase der Geburt, so den Großteil der Eröffnungsphase, völlig ruhig und schmerzfrei erlebt, kam dann in die Klinik. Und weil sie eben so ruhig war, das ist übrigens etwas, was immer noch heutzutage in den Kliniken so ist, bei Hypnobirthing-Geburten oft, weil sie so ruhig war, hat keiner gedacht, dass sie schon so nah an der Geburt ist.
Ja, ja, ja.
Haben sie alleine in ihrem Zimmer da gelassen.
Dauert
und
noch eben.
Genau, das dauert noch 10 Stunden so ungefähr. Und als dann mal die Hebamme reinkam und geschaut hat, war das Kind schon fast da. Dann haben sie ihr die Beine zusammengepresst, sie in OP geschoben, narkotisiert und das Kind mit der Zange geholt.
Oh nein, okay.
Und ich finde es immer noch, wenn ich das wieder lese, könnte ich heulen, weil das ist einfach nur Gewalt. Ne? Das kann man nicht anders sagen.
Und die hat das bestimmt nicht gewollt, aber war
richtig,
dann irgendwie
richtig.
Überstimmt.
Genau, da kamen dann halt mehrere Leute, die sie gepackt haben und so jetzt schnell in Kreißsaal, schnell in OP. Das war damals das gleiche Kreißsaal-OP. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, dass, das muss sie irgendwie weitertragen, dieses Wissen. und hat dann, als sie später Hypnotherapeutin war, dieses Programm entwickelt, Hypnobirthing, damit andere Frauen eben sich damit gut vorbereiten können auf die Geburt und diese natürliche Fähigkeit des Körpers wiederentdecken können und selbstbestimmt gebären können. Also schmerzfrei ist auch nicht das oberste Ziel. Mhm. Das erreichen zwar viele, aber das ist von so vielen. Es hängt von so vielen Faktoren ab, dass das auch, es kann auch mal einen gewissen Druck aufbauen, ne? Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier die perfekte schmerzfreie Geburt, deswegen soll das nicht das oberste Ziel sein. Ja. Das kann aber ein wunderbarer Nebeneffekt sein.
Ne? Aber oder schmerzarm. Schmerzarm ist auch schon, auch schon ein riesiger Schritt. Aber so rein, du als Ärztin, so rein physiologisch,
das geht.
Warum geht das? Weil das ist doch unglaubliches Ausdehnen und Reißen eventuell auch. Okay, das ist wahrscheinlich auch...
Hat auch verschiedene Gründe. Das Ding ist, dass wir halt viele schmerzhafte Geburten sehen und erleben und uns dann natürlich erklären, warum ist das schmerzhaft. Und die einen sagen dann, okay, Gott hat das so gemacht, weil Eva hat den Apfel gegessen. Und die anderen sagen, okay, das muss ja so sein, weil das Kind ist ja so groß und mein Geburtsweg ist so klein.
Ja.
Die Natur hat es aber so
eingerichtet. Man muss sowas immer hinterfragen.
Ja, absolut. Und die Natur hat es wirklich so eingerichtet, dass es funktioniert. Das ist auch Teil des Kurses, was der Körper da alles Tolles parat gelegt hat, damit es funktioniert. Unter anderem ist ja auch die Vaginalschleimhaut in Falten gelegt und das nicht ohne Grund. Mhm. Die kann sich entfalten. Ne, dafür ist das da, zum Beispiel. Was den, die knöchernen Strukturen angeht, das Becken ist ja beweglich. Es gibt da verschiedene Gelenke, die sind tatsächlich beweglich und das Becken kann sich weiten unter der Geburt. Das Problem ist, wenn man auf dem Rücken liegt, was leider immer noch in den meisten Fällen so ist, dann sind zum Beispiel die Iliosakralgelenke fixiert.
Wo sind die nochmal?
Das ist zwischen dem Kreuzbein und den Hüftschaufeln, und dem Darmbein sozusagen, sind die Iliosakralgelenke, das was oft so blockiert und Schmerzen macht. Und wenn ich auf dem Rücken liege, sind die fixiert.
Ja.
Und dann kann da keine Bewegung entstehen und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Man kann das an dem Becken auch gut plastisch
zeigen. Aber gut, und die sollten sich bewegen, damit sich das alles ausweiten kann, natürlich.
Genau, unter anderem und auch zum Beispiel die Symphyse, ist ja eine knorpelige Verbindung vorne im Beckenring. Die wird durch bestimmte Hormone während der Schwangerschaft weich gemacht. Mhm. Das ist das, was dann auch ein bisschen wackeligen Gang manchmal machen kann, ein bisschen unsicheren Gang, weil alle Strukturen, Bänder, das Bindegewebe, Knorpel weich gemacht wird, um auf die Geburt vorzubereiten. Mhm. Oder der Kopf des Babys zum Beispiel ist ja auch genau dafür ausgelegt, sich an den Geburtsweg anzupassen. Und deswegen sind die Schädelplatten noch nicht geschlossen. Genau, und deswegen haben die Babys manchmal so ein lustiges Türmchen sozusagen auf dem Kopf, wenn sie rauskommen, weil das alles darauf ausgelegt ist.
Ja. Mhm. Okay, das ist der schon Platz mal wichtig, um im Hintergrund zu wissen, dass es alles so gedacht ist.
Ja.
Ohne übermäßige Schmerzen, sagen wir
Ist das so richtig? Ja. Solange, das muss man immer dazu sagen, solange medizinisch alles in Ordnung ist natürlich, ne? Was zum Beispiel auch, was man auch oft hört, ist, dass, bei mir war das ja ganz blöd, weil das Köpfchen kam immer ein Stück raus und dann ist es aber wieder zurückgeflutscht. Mhm. Es wollte einfach nicht rauskommen. Mhm. Das ist aber genau richtig und wichtig so, weil...
Immer weiter dehnen.
Genau, richtig. Weil das Dammgewebe langsam, aber sicher immer ein bisschen mehr gedehnt wird. Und auch das ist dafür ausgelegt.
Und das wird in so einer Situation dann als, oh Gott, wir haben hier ein Problem.
Genau. Genauso wie
aber wenn... Aber Entschuldigung, wo ist denn dieses, warum ist denn dieses Unwissen oder diese...
Ja, das ist eine gute Frage.
Das macht einen ja wahnsinnig, wenn man das weiß.
Ja, das kann einen wirklich wahnsinnig machen. Absolut. Also ich hoffe, dass es immer mehr wird. Es gibt so manche Dinge, die langsam in den Kreißsälen ankommen. Leider aber auch das sehr, sehr langsam und sehr vereinzelt. Zum Beispiel forciertes Pressen ist etwas, was Geburtsverletzungen fördern kann. Mhm. Ja?
Warum?
Wenn ich presse, vor allem von außen angeleitet, ich spüre eigentlich nicht, dass ich jetzt pressen sollte, mitschieben sollte, dann presse ich gegen ein Gewebe, was noch gar nicht bereit ist, aus irgendeinem Grund. Mhm. Vielleicht bin ich nicht entspannt genug. Vielleicht sagt der Körper im Moment noch nicht, Baby braucht eine Pause oder der Körper braucht eine Pause. Das passiert zum Beispiel oft am Übergang von Eröffnungs- zu Geburtsphase, dass der Körper sich einfach nochmal eine Pause nimmt vor dem Endspurt. Ja. Und dann heißt es oft, oh, Geburtsstillstand, jetzt ist aber der Muttermund eröffnet, jetzt bitte pressen. Ja? Und dieses forcierte Pressen kann eben vermehrt zu Verletzungen führen.
ich frage mich gerade so, wie kann es sein, dass man, also ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, das macht ja fast jeder, würde ich sagen. Das ist nicht einmal erwähnt worden, dass es diese Option gibt. Da wurde ja auch viel so physiologisch erklärt. Aber es ging ja gar nicht in diese Richtung.
Also viele wissen tatsächlich noch nicht von dieser Methode zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel damals auch ganz viele Frauenärzte abgeklappert in Köln. Und manche haben dann zum Beispiel die Flyer auch in die Wartezimmer gelegt. Aber kein einziger, wo ich war, und es waren eine ganze Menge, keine Ahnung, 30 oder so, vielleicht keiner hat je davon gehört.
Nein.
Das ist,
also Frauenärzte.
Frauenärzte, nur Frauenärzte. Ja, Frauenärztinnen und Frauenärzte.
Wahnsinn.
Genau. Hebammen schon eher.
Aha, okay. Das dachte ich nämlich, weil das würde ja passen, ne, dass die sich so ein bisschen öffnen für neue Möglichkeiten.
Genau, sind aber auch nicht alle offen, das hat aber auch einen Grund. Genau, gut, dass wir da nochmal drauf kommen, ganz wichtig. Warum das oft in den Kliniken nicht gut ankommt, ist, dass natürlich diese Philosophie mit der Klinikphilosophie clasht.
Ja.
Und
Sag nochmal genau warum, weil das finde ich total spannend. Ja. Warum clasht es so sehr?
Wenn ich Arzt bin und in einer Klinik bin, dann bin ich gewohnt, es kommt jemand und möchte etwas von mir. Ich muss etwas tun, ja, sonst bin ich kein guter Arzt. Aus irgendeinem Grund kommen die ja zu mir.
Ja.
Und das heißt, da fängt schon an. Und die Frau hört dann, oh, okay, in ihrem inneren Ohr so, oh, ich werde untersucht, okay, das heißt, es gibt hier ein Risiko, das läuft alles unbewusst ab. Es ist irgendwas gefährlich. Das heißt, ich sollte mich besser in professionelle Hilfe tatsächlich jetzt begeben. Und so ist das eine Spirale, die sich immer weiter strudelt sozusagen. Und was oft diesen Clash verstärkt, ist das Hypnobirthing-Buch von Mary Mongan. Das kann man sich einfach besorgen und lesen, wenn man mal so einen Eindruck bekommen möchte. Und viele bereiten sich nur mit dem Buch vor. Ich finde es super, wenn man das Buch liest, viel besser als es nicht zu lesen. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man nur das Buch liest und keinen Kurs besucht, dann kann es sein, dass man so ein bisschen eine Anti-Haltung gegen die Klinik bekommt. Ich finde es sehr krass, es ist jetzt auch schon ein bisschen älter natürlich, das Buch. Es ist noch extremer, weil die Umstände in der Klinik damals extremer waren. Ne?
Also plädiert sie eigentlich für eine Hausgeburt zum Beispiel?
Jein, also sie sagt es nicht so explizit, aber sagt schon, worauf man, wenn man in die Klinik geht, auf jeden Fall Wert legen sollte, achten sollte.
Mhm.
Und das sind viele Dinge, die heute sowieso schon in den Kliniken beachtet werden, wie zum Beispiel das Auspulsieren der Nabelschnur nach der Geburt, weil da wichtiges Blut dem Baby sonst verloren geht.
Mhm.
Bis zum Drittel vom Gewicht kann das sein.
Hui.
Deswegen Wahnsinn. Ist es gerade, wenn es dem Baby nicht so gut geht, wichtig, das noch im Moment an der Nabelschnur zu lassen.
Warte mal, das muss ich mal kurz fragen. Weil das Blut zurückpulsiert in den...
Genau, also es findet noch ein Austausch statt zwischen Baby und Plazenta, auch nach der Geburt des Babys.
Mhm.
Und das Baby bekommt dann noch einen guten Teil Blut, also das, was in der Nabelschnur ist, gehört noch dem Baby sozusagen. Und auch die Plazenta, die ja dadurch blutleerer wird, kann sich dann einfacher lösen.
Mhm.
Das hilft natürlich dann, dass da nicht noch mehr Blutung entsteht zum Beispiel. Genau. Und jetzt ist es so, wenn man das Buch liest, dann hat man zum Beispiel auch eine Geburtswunschliste da drin. Und das ist oft das Einzige, was die Kliniken davon im Kopf behalten. Da gab es diese Liste, die Leute kamen damit an und wollten dies und das und jenes nicht machen. Die wollten, keine Pronyle, die wollten Intimsphäre. Und
das ist so eine Ausschlusspuffer, also so Ausschlusskriterien, das möchte ich nicht.
Genau, und das gibt dann natürlich Stress, weil das Klinikpersonal erstmal überfordert ist. Die haben gar keine Zeit dazu, sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Da können die gar nichts dafür.
Mhm.
Das führt zu Stress bei der Mutter und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden soll. Deswegen geht das auch oft schief. Ne? Und das ist das, was oft dann bei dem Klinikpersonal hängen bleibt. Oder ist wieder eine Verrückte mit ihrer Liste so ungefähr. Und das sollte aber nicht passieren, wenn man einen Kurs, zumindest einen guten Hypnobirthing-Kurs besucht, weil wir dann auch darüber sprechen, was ist diese Liste, was ist davon wirklich sinnvoll, sich näher anzuschauen und wozu ist die gedacht. Ja, also es geht darum, sich anhand dieser Liste, unter anderem, ist nur ein kleiner Teil, klarzumachen, was bedeutet für mich oder für uns Eltern eine sanfte und selbstbestimmte Geburt. Und das ist nicht durch Hypnobirthing vorgegeben, sondern
verstehe.
Ne, das ist ein Aspekt, entscheiden die Eltern, genau. Und dann, wenn es wichtige Punkte gibt, wo die Eltern in Erfahrung bringen, okay, das wird in der Klinik anders gemacht, als wir uns das wünschen, sofern es medizinisch möglich ist, natürlich ohne das Kind in Gefahr zu bringen, diese Punkte dann im Vorhinein anzusprechen.
Wenn man sag mal ein Beispiel. Ja.
Zum Beispiel die dauerhafte CTG-Überwachung. Es gibt keine Evidenz dafür. Das möchte ich hier nochmal betonen, weil ja die Schulmedizin immer ach so evidenzbasiert ist. Von wegen, es gibt keine Evidenz für das Dauer-CTG unter der Geburt.
Also Evidenz heißt, es gibt keine Notwendigkeit?
Es gibt, es ist nicht nachgewiesen. Es ist nicht durch eine, durch genug anerkannte Studien nachgewiesen, ja, dass es tatsächlich sinnvoll ist, das einzusetzen.
Verstehe.
Also Risiko versus Nutzen und so weiter. Genau. Und denn was ja natürlich passiert, ist, dass die Frau die ganze Zeit diese Töne hört und die ganze Zeit bewegungseingeschränkt ist in gewissem Maße, die ganze Zeit unbewusst suggeriert bekommt, oh, hier könnte was passieren, ja, es gibt Kliniktöne, die sind ja total ungewohnt und allein das kann schon Angst auslösen. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber in Verbindung mit vielen anderen Faktoren, die in der Klinik Angst auslösen können, ist das schon nicht zu vernachlässigen. Mhm. Und das kann tatsächlich Frauen in ihrer Trance auch mal stören, ja, muss nicht so sein. Aber wichtig ist, finde ich, zu sagen, zum Beispiel viele Freundinnen von mir, die ich aus dem Medizinstudium noch kenne, die würden sich bei der Hausgeburt total unsicher fühlen und würden sich total in Gefahr wägen.
Ja,
darum hätten sie Angst, darum hätten sie wahrscheinlich einen Geburtsstillstand und müssen in die Klinik. Das heißt, es ist keine gute Idee, ne, zu sagen, Hausgeburt ist besser als Klinik, sondern je nachdem, wo sich diejenige sicher fühlt. Und das kann eine Klinik sein, das kann
ein Geburtshaus sein,
kann die Hausgeburt sein.
Also eigentlich ist Hypnobirthing so angelegt, dass es in jeder Situation, ob so oder so oder so.
Genau, also es gibt bestimmte Faktoren, die eben da förderlich sind, andere, die eher hinderlich sind, aber das ist sehr, sehr individuell. Also es geht einfach nur darum, sich klar zu werden, was gibt es für Möglichkeiten.
Das freut mich aber jetzt voll, weil ich dachte so, oh Gott, das heißt, das muss jetzt heißen, das kann man eigentlich nur effektiv in einer Geburtssituation zu Hause
machen. Nee, gar nicht.
Das ist gut, finde ich.
Mhm,
Was muss man als erstes machen, wenn man sagt, das ist auf jeden Fall mein Weg?
Meinst du jetzt das Hypnobirthing?
Ja.
Oder entweder du holst dir erstmal das Buch
und
fängst schon mal an zu lesen, um sozusagen dich zu festigen in deiner Entscheidung. Oder du schaust dich direkt nach einer Kursleiterin um und sprichst mit der, klärst offene Fragen, ne, was weiß ich, zum Rahmen oder zum Inhalt und entscheidest dich dann dafür oder dagegen.
Teil des Kurses ist dann auch, wie gehe ich das zum Beispiel im Krankenhaus an? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich würde jetzt ungern mit einer Liste dahin kommen. Ich möchte, ich glaube, ich würde das, man hat ja auch so ein
Vorgespräch. Das muss man auch gar nicht machen, ja, genau.
Genau. Oder müssen also die das gar nicht groß wissen? Mache ich das mit mir aus?
Teilweise schon.
Ach so.
Denn es ist natürlich so, wenn du dich in der Situation in deine Entspannung begeben möchtest, wie du das vorher wochenlang trainiert hast, dann kann es sein, dass es dich doch sehr stört, wenn dann Dinge aufkommen, die du in dem Moment klären musst. Wie zum Beispiel, ich möchte meine eigenen Klamotten tragen, ich möchte kein Dauer-CTG, ich möchte vielleicht das Licht dimmen, ja, oder was auch immer du dir gerne wünschst. Das Licht ist zum Beispiel auch eine Sache, die grelles, helles Licht spricht unser Neokortex an und bedeutet unbewusst Gefahr, könnte Feuer oder Blitz sein. Ja, das können wir gar nicht beeinflussen.
Auch wieder unterbewusst.
Genau, genau. Und deswegen ist es zum Beispiel für die meisten Frauen leichter, im Dunkeln zu gebären. Ach. Deswegen kommen auch die meisten Babys, wenn man sie denn lässt, natürlich nachts zur Welt. Oder die Geburten beginnen nachts. Ne? Das macht alles irgendwo Sinn.
Ja.
Genau, und es ist einfach entspannter, wenn man Dinge, die man gerne geklärt haben möchte, im Vorhinein klärt.
Ja, verstehe, klar.
Wie zum Beispiel diese Sache mit der Nabelschnur oder was auch immer, vielleicht in deine eigene Musik, die du, wenn du vielleicht deine Entspannung auf eine bestimmte Musik geankert hast, sodass dein Körper schon weiß, wenn ich die Musik anmache, dann kommt die Entspannung. Dann musst du natürlich wissen, wie kann ich die Musik jetzt in den Kreißsaal bringen. Ne? Haben die dann CD-Player, manche haben das. Kann ich da irgendwie meine Box da aufstellen oder so? Und das sind einfach Dinge, wenn die vorher klar sind, dann brauchst du die dann nicht mehr klären. Ne? Da ist der Papa aber auch für da, dass der so ein bisschen den Rahmen mitgestaltet und schützt. Genau.
Und gibt es da Grenzen? Also hast du Frauen kennengelernt, die das einfach nicht hinkriegen, sich in diesen Zustand zu holen?
Jein, ja. Weil es immer viele Faktoren gibt, die die Entspannung fördern oder eben behindern. Ne? Also was oft sein kann, ist, wenn ein tieferes Thema darunter steckt, wie ein Trauma zum Beispiel. Sei es jetzt ein Trauma mit einer vorigen Geburt assoziiert oder auch mit der eigenen Geburt manchmal oder dem, was man darüber gehört hat. Mhm. Oder vielleicht ein Krankenhaustrauma generell. Ja, so dass ich, wenn ich ins Krankenhaus komme, das rieche, sofort irgendwie in einem Angstzustand bin. Ja, solche Dinge können dann sehr das Ganze erschweren. Aber was wichtig ist zu wissen, jedes Gehirn, jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich in Hypnose zu versetzen und tut das auch jeden Tag.
Hä? Mhm. Sag mal, was du hörst.
Natürlich nicht in so tiefe Trancen, wie wir das oft in der Arbeit dann nutzen. Aber wenn du zum Beispiel länger in ein Feuer schaust, gut, das haben wir jetzt heutzutage nicht mehr so oft.
Ja, aber oder, gut, aber trotzdem
Lagerfeuer. Da kann sich jeder vorstellen, oder in den Ofen oder in die Waschmaschine. Dann bist du auch in so einer leichten Trance, dudelst so weg sozusagen. Es ist ja so eine Art Dissoziation.
Witzig.
Genau. Oder wenn du eine Autostrecke fährst, die du sehr häufig fährst und du kommst an und denkst, hey, wie bin ich jetzt hier überhaupt hingekommen? Oder du joggst oder so. Ne? Das sind alles so veränderte Gehirnzustände, die in der Trance sehr ähnlich sind und teilweise auch tatsächlich Trancen darstellen.
Genau. Also Trance ist ein Äquivalent für Hypnose.
Es wird oft äquivalent benutzt. Eigentlich ist Trance der Zustand und Hypnose ist eigentlich das Werkzeug, diesen Zustand zu erreichen. Mhm. Man sagt trotzdem, ich bin in Hypnose. Es wird oft äquivalent benutzt. Ja, eigentlich ist Hypnose die Kommunikationskunst, den Trance-Zustand zu erreichen und zu nutzen.
Schade, dass das alles so ein bisschen esoterisch behaftet ist. Ne? Also ich merke selber, dass ich mit dem Wort Trance nicht so glücklich bin. Mm-hmm. Hypnose habe ich mich langsam schon dran gewöhnt.
Ja,
aber
ja.
Was ist das? Was ist das? Wie kann man da auch dagegen arbeiten?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das Wort Hypnobirthing manchmal auch der Verbreitung der Methode im Weg steht, glaube ich. Weil eben mit Hypnose so viel komische Dinge, die nicht zutreffen, verbunden werden. Ne?
Ja.
Und worum es ja eigentlich geht, ist diese Fähigkeit, die wir von Natur aus haben, uns in der Geburt in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen, indem wir ganz tief in uns selber sind, mit dem Kind, mit unserem Körper verbunden und intuitiv wissen, was wir zu tun haben, diesen Zustand wieder zu erreichen. Mhm. Das heißt, Hypnose ist oder Hypnobirthing ist eigentlich nicht etwas, was wir jetzt obendrauf setzen, damit das möglich wird. Auf so das normale Menschsein obendrauf setzen und anders ist es nicht möglich, sondern es geht darum, das, was wir eigentlich eh schon können, wieder zugänglich zu machen. Eigentlich ist es einfach eine tiefe Entspannung.
Und ich finde es halt so ansprechend, dass es dieses Intuitive ist und dieses in uns, diese Kraft. Ja. Also man hört ja häufig, wir Frauen sind ja dafür gemacht, wir schaffen das, aber es ist immer total verbunden mit diesem Bild, wir schaffen das unter Schmerzen und wir halten das durch und wir kämpfen uns durch.
Ja, genau. Und wir pressen und wir schreien.
Ja. Und ich meine, ich finde das so spannend. Das ist ja wirklich dieses mediale Bild. Jede Geburt, also als kleines Kind wusste ich schon, wenn man als Mama gebärt, dann schreit man vor Schmerzen.
Mhm.
Das ist einfach, das ist Wahnsinn, was diese Bilder in uns machen.
Ja,
Und Unterbewusstsein, ne?
Ja, genau. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man selbst eine traumatische Geburt hatte, was auch nicht so selten ist, das gut aufzuarbeiten. Mhm. Weil das wird natürlich sonst wieder angestoßen sozusagen. Ne?
Also das ist auch nicht Teil der Hypnotherapie-Diskurses?
Diskurses nicht. Das heißt, ja, ein bisschen schon. Also es gibt schon eine Einheit, in der wir in einer sehr kraftvollen Übung auch Bilder, die eine sanfte Geburt behindern können, ne? Wie zum Beispiel schreckliche Geschichten, die wir gehört haben oder irgendwas, was wir selbst erlebt haben, loslassen können. Das funktioniert, nur wenn etwas wirklich tiefer sitzt, also wirklich traumatisch war.
Ja.
Dann wird das nicht ausreichen. Und das wird sich aber im Kurs zeigen, wenn das so ist.
Ach,
da kommt man eigentlich dann immer an die dran. Grenzen, die Frau spürt das oder ich kriege es auch mit, ne, wenn da irgendwie was ist. Und dann kann man eben auch außerhalb des Hypnobirthing-Kurses zum Beispiel einzelne Sitzungen vereinbaren, um das aufzuarbeiten.
Und wann macht man denn idealerweise diesen Kurs?
Mhm. Es gibt einen ziemlich weiten Spielraum, wenn man so anfangen kann. Also man sagt so zwischen der 20. und 32. Woche, etwa ist ein guter Zeitpunkt. Also wenn man jetzt ein bisschen später dran ist, ist das auch nicht schlimm. Wenn man zum Beispiel einen Einzelkurs machen möchte, kann man ja auch so ganz individuell Termine finden. Ansonsten sind es normalerweise 4 aufeinanderfolgende Wochen, sodass man schon nicht ganz kurz vor knapp anfangen sollte.
Gut, also Wochenendkurse sind das oder Wochenabends?
Abends, genau. Oh, in der Regel abends. Und genau, bei Individualkursen kann man es auch irgendwie anders regeln, je nachdem, wie es für die beiden passt.
Also du würdest also immer sagen, der Mann muss mit.
Am besten muss der Mann mit. Genau. Ist auch oft so, dass die Männer erstmal nicht so überzeugt sind. Nicht immer, manchmal sind es auch die Männer, die ziehen. Aber die Papas dürfen dann einfach auch gerne zur ersten Einheit einfach kommen, sich das völlig unverbindlich angucken und dann können sie immer noch entscheiden. Und ich habe es noch nie erlebt, dass dann jemand nicht mehr gekommen ist.
Krass,
ne, weil es eben so viel ist, wo man gar keine Ahnung von hat. Und erstmal denkt, oh Gott, Hypno, Gott, wie esoterisch oder so.
Genau.
Und wenn sie dann merken, okay, das ist alles ganz bodenständig, es macht alles irgendwie Sinn, dann kommen sie doch alle wieder. Und das ist auch sehr, sehr schön für die Frauen, weil es wirklich auch eine Teamarbeit ist. Ne? Also wohl die Entspannung kann der Papa selber helfen und kann auch selber für sich natürlich Entspannungstechniken nutzen. Und weil der Papa auch so die Geburtsatmosphäre schützt und eben Dinge wie dieses ganze Äußere, Musik an, ausstellen, Licht, was auch immer, Wassertemperatur, wenn man im Wasser gebären möchte, all diese Dinge oder mit einem Arzt abzuklären, okay, was planen Sie jetzt da genau als Intervention, warum ist das jetzt notwendig, was hätte das für einen Einfluss, diese ganzen Infos erstmal entgegenzunehmen, um die Frau erstmal so ein bisschen abzuschirmen und in ihrer Entspannung lassen zu können, sozusagen. Also so verschiedene Aufgaben, die der Papa dann auch bekommt. Deswegen ist es super, wenn er mitkommt.
Ja, genau.
Und es stärkt auch die Bindung zwischen Mama und Papa, aber auch zwischen den beiden und dem noch ungeborenen Kind.
Toll. Mhm. Richtig toll. Genau. Okay, und dann, also man macht das vier Wochen lang und dann sag nochmal, nur also das fürs Gefühl. Also einmal die Woche abends?
Genau. Ein Abend die Woche, das sind so 3 Stunden. Offiziell, das passiert mir sehr oft, dass wir 3,5 Stunden oder so brauchen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Fragen so da sind. Genau, und das Wichtige ist...
Also 4 Einheiten, okay.
Ja, 4 Einheiten, genau. Manche machen es auch in 5. Ich finde, es passt wunderbar in 4 so thematisch. Und das Wichtige ist, dass man dann auch zu Hause wirklich aktiv sich darum kümmert, welche Übungen funktionieren für uns, das wirklich zusammen auszuprobieren und sich so ein eigenes Entspannungsprogramm sozusagen zusammenzustellen aus diesen Übungen, die die Eltern dann im Kurs kennenlernen.
Ach so, das meinst du ja am Anfang, dass man sich so seine Lieblingsübungen einfach
aussucht. Genau. Also es ist nicht vorgegeben so, cool, wenn jetzt die Geburt anfängt, macht ihr das und dann macht ihr das und das und das. Okay. Sondern es gibt mit Absicht ein Überangebot an Übungen, weil nicht jede Übung für jeden was ist.
Es reicht jetzt nicht, diese 4 Einheiten zu machen, dass man muss halt wirklich auch zu Hause das üben und...
Ja.
Genau. Verfestigen, ne?
Ja, genau. Gibt bestimmt auch Frauen, die machen einfach den Kurs und sind sowieso vorher schon so im Thema drin und haben sich schon vielleicht mit ihren eigenen Glaubenssätzen beschäftigt und wie sie gerne gebären möchten, dass dann nicht mehr so viel nebenbei notwendig ist. Aber in der Regel ist das wirklich ein großer, wichtiger Teil, weil sich das Elternteam sozusagen auch eine eigene Routine entwickelt.
Super.
Und so, dass die nur noch abgespult werden muss im Kreißsaal oder zu Hause oder wo auch immer man dann ist.
Super. Genau. Boah, jetzt hast du so viel erzählt und ich habe das Gefühl schon, dass ich jetzt so einen Zugang zu diesem Thema bekommen habe und vor allem auch so ein bisschen abgelegt habe, dass das einfach nur esoterisch ist.
Ja.
Und was ist denn jetzt, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, so, das möchte ich genau von dir gelernt bekommen.
Am einfachsten eigentlich über meine Homepage. Da findet man auch nochmal so die wichtigsten Infos, die Kursinhalte, Kurstermine und so weiter. www.hypnotherapie-wiedenhofer.de Die heißt so, weil ich halt damals zuerst die Hypnotherapie gemacht habe. Ne?
Ach so, ja.
Den Namen.
Verstehe.
Genau. Ja, genau.
Und da kann man dich kontaktieren.
Ja, da findet man auch meine Telefonnummer unter Kontakt und so.
Super.
Wenn irgendwelche Fragen sind, noch bevor man sich entscheiden möchte, sowas vielleicht zu machen, immer gerne her damit.
Klasse. Und du bietest das ganze Jahr über an?
Ja.
Laufen Kurse immer wieder?
Ja, genau.
Und meistens sind das dann so Gruppenkurse?
Ja.
Du hast ja gesagt, man kann auch alleine mit Partner, aber...
Genau, bis zu 4 Paaren mache ich das. Was natürlich wichtig ist, was bringt jeder Einzelne mit an Vorerfahrungen, an Vorstellungen, an Wünschen, an Ängsten, an Sorgen, um darauf dann auch einzugehen.
Separierst du das mit Erstgebärden und Zweitgebärden?
Nee. Das kann sich auch gegenseitig mal bereichern, sozusagen. Mhm. Ne? Nee, das ist so, wie es gerade kommt.
Es gibt ja wirklich in Köln zum Beispiel noch nicht so viele, die das anbieten.
Ja, so eine Handvoll.
Wahnsinn.
Ja, 4, 5, glaube ich. Mhm. Also, wenn man es mal auf die Einwohnerzahl runterbricht, ist es natürlich eigentlich zu wenig. Aber da es noch so unbekannt ist...
Hoffentlich bald nicht mehr.
Ja.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für dieses super spannende und ja, aufregende Themen.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe, dieses Interview war für dich genauso spannend und unglaublich bereichernd, wie es für mich war. Und das Tollste fand ich, zu verstehen, dass Angst zu physiologischen Schmerzen führt und ja, was für ein Potenzial die Verbindung von Körper und Psyche hat. Ich möchte Hypnobirthing für meine zweite Geburt definitiv nutzen und werde bei Solveig auch einen Hypnobirthing-Kurs machen und bin wirklich gespannt und freue mich sehr drauf. Die Webseite bzw. den Kontakt zu der wunderbaren Solveig findest du in den Shownotes unter der Beschreibung zu dieser Folge. Und ja, die nächste Podcast-Folge wird eine Premium-Folge zum Thema Schlafen. Das ist nämlich mein absolutes Herzensthema und so viel kann ich dir jetzt schon verraten. Du wirst höchstwahrscheinlich vieles in der Folge hören, was neu für dich ist. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Tschüss!